Nun zum Hebräerbrief, Kapitel 12, den ersten und zweiten Vers. Darum auch wir, dieweil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht, und lasset uns laufen durch Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. Und aufsehen auf Jesum, den Anfänge und Vollende des Glaubens, welche, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Soweit. Gestern Abend haben wir darüber geredet, dass Gott unter uns wohnen will. Dass es nicht genügend ist, dass wir die Hoffnung haben, dass eines Tages mal an unserem Ende alles wohl geht und gut geht, dass wir in den Himmel kommen. Aber dass Gott unter uns wohnt. Und wir sagten, wenn das nicht so ist, dann sollte das gestern Abend so begonnen haben. Ich weiß nicht, ob Sie den heutigen Tag nun in Gottes Gegenwart verbracht haben. Haben Sie heute die Nähe Gottes gespürt in Ihrem Leben? Hat Gott unter Ihnen gewandelt? War er wirksam in Ihrem Leben? Wenn nicht, dann müsste ich die gestrige Predigt jetzt wiederholen. Aber ich hoffe, dass das nicht so ist. Ich hoffe doch nicht, dass ich zu tauben Menschen gesprochen habe, die das nicht vernehmen, was Gott uns sagt. Auch nicht zu denen, dass es hier hineingeht und da herauskommt, sondern dass es ins Herz geht. Nun, der heutige Text ist verbunden mit dem gestrigen und mit dem Wort. Und es heißt, darum, weil wir solch eine Wolke von Zeugen haben, um uns herum. Ich weiß nicht, ob wir uns das immer bewusst sind, dass wir Christen in der besten Gesellschaft sind, die es gibt. Wir sind umgeben von Zeugen Gottes. Der Gläubige befindet sich in einer Wolke. Sehr oft sagen Menschen, ach, ich bin so allein, ich bin so einsam. Bei wo ich bin, gibt es keine Gläubige, ich habe keine Gemeinschaft. Und wir übersehen dieses, dass wir eine Wolke von Zeugen um uns haben. Wir sind umgeben von allen Seiten. In der griechischen Sprache sagt es, ganz umgeben von allen Seiten. Mit Menschen, die Zeugen Jesu Christi waren. Männer und Frauen, die Zeugen Gottes waren. Im vorigen Kapitel werden manche mit Namen genannt. Da wird von Abraham geredet. Sie wissen ja, Abraham war in einer gottlosen Stadt. Abraham war in einer Familie, wo die Götzen angebetet wurden. Und dann redete Gott zu ihm und sagte, Abraham, verlasse dein Vaterhaus und gehe hin zu einem Land, das ich dir zeigen werde. Er war in einer schwierigen Situation. Wenn wir die Geschichte lesen, dann finden wir, dass zur Zeit Abrahams Ur in Chaldea den höchsten Standard hatte in der Zeit. Das war eine Stadt und eine Welt, wo sie schon große Häuser hatten, einen hohen Wohlstand und vom hohen Niveau. Und dann redete Gott und sagte ihm: Nun verlasse dein Vaterhaus und gehe hin, wo ich dich hinführe. Und dann ist er wohl zu seinem Vater gegangen und zu seiner Mutter oder zu seinen Geschwistern und hat gesagt: Ich muss weg. Gott hat zu mir geredet. Sie sagten: Gott, welch ein Gott. Sie hatten ja ihre Götter. Das war keine leichte Sache. Und dieser Götzendienst war ihre Tradition. Sie hatten ihre Kultur dementsprechend. Sie hatten ihren Lebensstil. Und plötzlich, wie vom Himmel gefallen, sagte Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, hat zu mir geredet: Ich muss mein Vaters Haus verlassen. Der Vater sagte: Das geht nicht. Und der Vater ging mit ihm. Aber unterwegs starb der Vater und Gott redete nicht mehr zu ihm. Aber als der Vater gestorben war, dann redete Gott und sagt: So, nun geh weiter. Manche haben wohl den Kopf geschüttelt und sagten: Abraham, du bist nicht recht im Kopf. Da ist wohl ein Riss in deinem Kopf. Die Engländer, die sagen so gut: You are cracked. Also, das stimmt nicht hier. Da ist ein Riss. Du sagst, Gott hat dich gerufen. Gott führt dich hin. Wohin führt er dich? Ja, ich weiß nicht. Was? Kannst du dein Ort, deine Heimat verlassen und du weißt nicht, wohin es geht? Ja, Gott hat mir nur einen Schritt gezeigt. Er wird mir wohl zeigen. Bei ihm war es so, oder bei vielen, als ob es nicht stimmte bei dem Abraham. In Südafrika war ein junger Mann, der zum Glauben kam. Die Menschen, seine Freunde, verstanden ihn nicht. Sehen Sie, manche sagen: Ach, ich habe nicht den Mut, mich zu trennen von der Welt. Den Mut brauchen Sie nicht zu haben. Folgen Sie Jesus, seien Sie Gott gehorsam. Dann trennt die Welt sich von Ihnen. Sie brauchen die Welt nicht liegen lassen. Die Welt wird Sie liegen lassen. Und da sagten sie diesem Bruder: Ach, du bist wohl nicht ganz hier oben. Du hast einen Riss in deinem Kopf. Du bist gekriegt. Da sagte Gott sei Dank, das ist, wo das Licht durchgekommen ist. Also, sehr oft brauchen wir das, dass ein Riss hier oben im Kopf ist, sodass das himmlische Licht hindurchscheinen kann. Wir lesen von diesem Abraham, wie er Gott gefolgt ist, von seiner vollkommenen Hingabe. Sie wissen ja die Geschichte mit dem Sohn, wie er bereit war, alles auf den Altar Gottes zu setzen, sogar den ganzen Segen, den er von Gott empfangen hatte. Und er war gehorsam. Darum wird Abraham der Gott, der Vater der Gläubigen genannt. So nennt Gott ihn. Dieser Abraham, sein Zeugnis, sein Leben steht uns vor den Augen. Er ist uns ein Vorbild. ist nicht nur der Abraham, da war der Josef, der junge Mann, der schwer durchs Leben ging, eine schwere Jugend gehabt. Seine Brüder waren voller Neid. Die haben ihn in eine Grube geworfen. Täglich haben sie ihn verspottet. Das ist nicht leicht. Schließlich haben sie ihn verkauft. Dann in der Ferne in Ägypten, die Welt der Sünde, ein junger Mann, der keusch gelebt hat. Die Ägypter waren bekannt als ein Hurenvolk. Die Ägypter waren bekannt für die Welt, für Sünde. Bis heute ist es noch ein Symbol von dem wie Babylon. Aber der Josef, trotzdem Vater und Mutter nicht da, dort waren, ging er den Weg Gottes, den schmalen Weg, ganz grad und stracks. Kein älterer Bruder oder ältere Schwester, der sagte, Bruder, hüte dich davor. Nein, ganz allein. Potiphas Frau, die täglich nach ihm schaute, mit Augen der Hurerei, die Worte redete und trotzdem Worte aus der Hölle stand dieser junge Mann. Manche sagen, ja, am Anfang, ich wollte es auch nicht, aber sie war mir zu stark. Aber dieser Mann, bis sie ihn griff und er seine Jacke zurückließ und davon floh und sagte, wie kann ich solches tun, dass ich gegen Gott sündige? Und er sündigte nicht. Das ist nicht leicht, ein junger Mensch in einer Großstadt, heute schon auf den Farmen, außerhalb der Stadt, versagen junge Leute. Aber dieser Mann ging stracks vor sich. Manches Leben geht bergauf und bergab. Dann hat man seine Freude an den Menschen. Das nächste Mal zittert und zagt man, hat schlaflose Nächte. Aber der Josef, welch ein Mann war der? Der gehört zu dieser Wolke, in der wir uns befinden, die wir gläubig sind. Und bis ans Ende hat er den Namen seines Gottes keine Unehre gemacht. Wir lesen von Mose, vom Gideon, Menschen, die den Sieg bekämpft haben und als Siege hindurchgerungen sind. Ich habe nicht Zeit, alle die aufzunennen, aber das Wort Gottes sagt uns, die, weil wir solche Menschen um uns haben, solch eine Wolke, lasset uns ablegen die Sünde. Lasst uns um uns her schauen. Nicht die Drogensüchtigen hier in Bern oder Hurenhäuser oder Wirtshäuser. Nein. Die umgeben nicht einen Christen. Wir sind nicht in der Wolke. Wir sind in eine himmlische Wolke. Umgeben von der Gegenwart Gottes. Sogar der Herr, wenn er zurückkommt, kommt auf eine Wolke. Im Alten Testament erschien er dem Volk Gottes in eine Wolke. Das sind Menschen, die in der Gegenwart Gottes gelebt haben. Und wenn wir die uns anschauen und wenn ich mich allein und verlassen fühle, brauche ich ja nur den Josef anschauen. Jedes junge Mädchen, jeder junge Mann, der kann ja neuen Mut fassen, wenn er nur an den Josef denkt. Jeder, der von Gott gerufen wird, braucht ja nur an den Abraham zu denken. Dann werden wir erquickt, neu belebt an solche Männer. Denken Sie mal an den Daniel, die drei Männer im Feuerofen. Männer, die Gott gedient haben, die sich nicht der Welt und keinen Götzen gebeugt haben. Und das heißt, weil wir solch eine Wolke um uns haben, weil wir in solch Gesellschaft sind, ach, wissen Sie, es gibt keinen Standard, der so hoch ist wie das des Gläubigen. Da ist man in bester Gesellschaft, in der besten Gesellschaft. Ich erzählte gestern Abend, als ich da in Amerika war, da saß ich vor dem Busch. Eine israelitische Frau, eine Jüdin, wurde gefragt, warum haben die Juden denn nicht zurückgeschlagen, als der Saddam seine Waffen sandte? Da sagten sie, ja, wir müssen vorsichtig sein, weil der Mose, der war ja auch, hat es auch mit einem Busch zu tun. Das ist natürlich eine ungläubige Jüdin. Vielleicht hat sie Scherz gemacht. Ja. Da saßen die. Da saß der Beke. Da saßen andere Hoheiten. Aber was war das? Das war gar nichts. Der Gläubige, der hat eine andere Wolke um sich. Nicht nur Politiker. Der hat Gottesmänner. Frauen, die ihre Kinder von den Toten zurückbekommen haben. Menschen, die in den Höhlen gewohnt haben. Und der Welt ist diese Menschen nicht wert, weil sie Gotteskinder waren. Es gibt nichts so wunderbar, wie ein Christ zu sein. Da ist man in der besten Gesellschaft. Da sitzt man nicht, wo die Spötter sitzen. Da sitzt man nicht, wo schlechte Witze geredet werden. Da ist man in der unmittelbaren Gegenwart Gottes mit den Zeugen Gottes. Und wenn man dort ist, dann kann man sich das nicht leisten, dass man mit der Sünde paktiert und mit der Welt. Dann heißt es, leget die Sünde ab. In der griechischen Sprache heißt es nicht, leget die Sünde ab und das bedeutet, dass man sie denn vielleicht aus der Hand tut und in die Tasche hinein. In der griechischen Sprache bedeutet es, dass man, wie ich die Jacke nehme und nicht in der Hand halte und auf den Boden werfe und beide Hände frei sind und sie auf dem Boden liegt und ich dann ohne dem gehe. Leget die Sünde ab. Als der Stephanus gesteinigt wurde, sind die Menschen gekommen, die Schriftgelehrten und Priester, und haben ihr Zeug, ihre Gewände zu den Füßen des Saulus gelegt, des Jünglings, und haben die Steine aufgehoben und den Stephanus gesteinigt. Ablegen bedeutet ablegen. So heißt es mit der Sünde, von der Sünde. Leget die Sünde ab. Haben Sie die Sünde schon abgelegt, lieber Freund? Welch eine Sünde, die uns immer anklebt und träge macht. Es gibt manche Menschen, die sich dessen bewusst sind, was für eine Sünde das ist. Vielleicht wissen Sie sogar, vielleicht bei manch einem Mann ist es der Zorn, dass man sich ärgert, dann und wann wütend wird und die Frau schimpft. oder die Kinder dazwischen pfeift. Aber nachdem fühlt man sich unrein. Man sagt etwas im Zorn, was nicht gut ist. Und dann redet vielleicht die Frau zurück und später reut es der Frau und sagt, ach, hätte ich doch lieber meine Zunge abgebissen. Es gibt Sünden, sind natürlich verschiedene. Gibt es in Ihrem Leben eine Sünde, die Sie immer wieder anklebt? Sie sagen, ich bekenne dieses. Ich weine hierüber, aber immer wieder falle ich. Immer wieder klebt dies mich an. Das ist keine gute Sache, das ist eine faule Sache, wenn ein Christ immer wieder mit einer Sünde geplagt wird, dass sie an ihn klebt. Möge Gott uns davor bewahren. Das geziemt sich nicht. Das gehört sich nicht. Wir sind in einer Wolke der Gegenwart Gottes, der Heiligen. Und alles, was nicht zu dem gehört, muss ferne von uns sein, aus unserem Leben heraus. Das müssen wir ablegen und ohne dem leben. Fortfahren, wie wir gestern Abend gehört haben, in der Heiligung. Lasset uns ablegen die Sünde, die uns immer wieder anklebt und träge macht. Nun gibt es hier an diesem Punkt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt solche Menschen, die wissen, dies ist die Sünde, die mich immer anklebt. Vielleicht Fleischeslust, kein Sieg im eigenen Leben oder irgendetwas anderes. Es gibt auch solche, die sich des nicht bewusst sind und die Frage stellen, ist dies denn Sünde? Ist dies wirklich Sünde? Wie weiß ich, dass diese Sünde ist? Ich spreche nun nicht über Stehlen und Rauchen. Das weiß doch jeder, dass Rauchen eine Sünde ist. Drogensüchtig zu sein. Jeder Rauchende ist drogensüchtig. Der Herr sagt, wisset ihr nicht, dass eure Leibe ein Tempel Gottes ist? Und wer den Tempel Gottes schädigt, den wird Gott zerstören. Rauchen ist ein Fluch. In der medizinischen Welt wird gesagt, dass Rauchen Nummer ein Killer ist in der ganzen Welt. Nichts tötet so viele Menschen wie das Rauchen. Wie lange das so sein wird, wissen wir nicht, weil AIDS kommt auch im gewaltigen Schwung. Aber lasset uns ablegen, das, was uns immer wieder anklebt. Nun gibt es einiges, wo der Mensch sagt, ist dies nun Sünde oder nicht? Ich muss wissen, ist dies nun Sünde? Kann ich Fernsehen schauen oder nicht? Hatte einen Spaß, ich kenne eine Familie, die haben einen Fernsehen. Und die sagten, wir schauen nur gute Sachen. Wir hören nur die Nachrichten. Und eines Tages sagt die Mutter, ach Vati, lass es doch so etwas an. Wir haben die Nachrichten nun gehört, wir wollen noch etwas mehr sehen. Und da kam eine Dirne, eine Frau, eine Hure. Und die hat sich so schäbig benommen, dass sie wütend wurde und hat ein Stück Eisen genommen und das Fernsehen gleich zerschlagen. Gleich zerschlagen und sagt, so, nie wieder. Nun, da kann ich nichts gegen sagen. Das hat er aus eigener Überzeugung, hat gesehen, dass das nicht das Rechte ist. Wie ein Schweizer, wir hörten mal, dass als Hitler im Krieg war, da hat er gesagt, von der Schweiz, vom Stachelschwein, nehmen wir bei der Heimkehr ein. Und da war ein Schweizer und der hörte dieses große Maulwerk, der hat das Gewirr genommen und sein Radio kaputt geschossen. Er wollte den ein für alle Mal zum Schweigen bringen. Nun, lieben Freunde, einige wissen nicht, ist dies Sünde oder nicht? Gibt es solche unter uns? Ist dieses Sünde oder nicht? Sie sind sich nicht überzeugt. Der eine sagt, es ist verkehrt, der andere rechtfertigt es. Was ist nun die Wahrheit? Sie können es prüfen, Sie selber. Es ist gut, wenn in unserem Glaubensleben wir nicht nur von anderen abhängig sind, sondern ein persönliches Verhältnis mit Gott haben und die Sachen prüfen. Wie kann man das prüfen? Prüfen Sie es so. Wir sollen ablegen die Sünde, die uns träge macht. Nun, wenn da eine Sache ist in Ihrem Leben und Sie wissen nicht, ist dies Sünde oder nicht. Ein Baum erkennt man an der Frucht. Dann fragen Sie, dieses in meinem Leben, macht das mich geistlich träge? Oder facht es die Flamme Gottes an in meinem Leben? Eifere ich mir um Gott? Ist dies mir geistlich einen Segen? Komme ich Gott dazu nähe? Flammt das die Liebe Gottes an in meinem Herzen? Oder nicht? Dann werden Sie selber spüren, ob dieses Ihnen ein Segen ist oder nicht. Leget ab die Sünde, alles das, was sie träge macht. Kein Christ darf das sich leisten, dass er träge wird. Im Propheten Jeremia 48, Vers 10 ist ein schauderhaftes Wort. Das heißt und sagt so, verflucht ist der, der des Herrn Werk lässig tut. Verflucht ist der des Herrn Werk lässig tut. Wie viele verfluchte Menschen gibt es heute in der Christenheit? Menschen, die lau sind. Menschen, die nicht eifern um die Sache des Herrn. Menschen, die nicht sagen können, wie der Herr Jesus, als er in den Tempel gegangen ist und hat mit der Peitsche sie hinausgejagt. Und dann heißt es, das geschah, auf das erfüllt wurde das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Wo sind die jungen Damen und die jungen Mädchen, die vom Eifer um das Haus Gottes gefressen werden? Ich möchte diesen jungen Damen noch danken, die hier gestanden haben, gestern und heute gesungen haben. Hat mich sehr freut. Möge der Herr sie segnen und mögen mehr junge Leute das tun, die sich entscheiden für Jesus Christus, nicht Zeit haben für andere Sache, sondern die eifern um die Sache des Herrn. Können wir das sagen von uns und sagen, da ist ein Feuer in mir? Ich eifere um die Sache des Herrn. Und dieser Eifer, der frisst mich, wie der Krebs den Körper fressen kann. Gefressen. In Afrika vor vielen Jahren war ein Mann mit einer offenen Wunde, Krebswunde. Da wurde tagtäglich neues Fleisch vom Metzger geholt und auf die Wunde getan. Und der Krebs fraß das Fleisch. Das hört sich wie ein Märchen an. Der Krebs kann um sich greifen, der kann fressen. Aber wo sind die Christen, die sagen können, das Feuer Gottes, der Eifer um die Sache Gottes, der Eifer um Gottes Haus, wir hörten gestern Abend, das sind die Gläubigen, hat mich gefressen. Bei wahren Christen gibt es keine Lauheit. Wahre Christen können sich nicht einfach zufrieden geben und die Welt ins Verderben gehen lassen, ohne den kleinsten Finger zu bewegen. Wie können wir das anschauen, wenn die Welt verloren geht, wenn Menschen verirren und wir tun nichts dazu, gehen mit? Oder ganz fromm sitzen wir in unseren Häusern und danken Gott, dass er sich uns erbarmt hat und dass wir nicht mit der Schar gehen. Lieben Freunde, kein Christ darf träge sein. Mit ganzem Herzen, mit allen Kräften sollen wir dabei sein bei der Sache des Herrn. Ob wir danach fühlen, ob es uns gefällt oder nicht. Sein gefährliches Wort, verflucht ist der, der das Herrn Werk lässig tut. Trägheit darf nicht geduldet werden in unserem Leben. Nun fragen Sie, ob es eine Freundschaft ist, ob es Sport ist, ob es irgendetwas ist. Wenn das uns geistlich träge macht, dann ist das eine gefährliche Sache. Das ist vom Satan für Sie. Damit will der Herr, der Teufel, Sie in die Hölle bringen. Sagen Sie mir nicht, ach, ein Christ kann doch nicht verloren gehen. Ich bin gerettet, ich habe das ewige Leben. Lieben Freunde, lass uns keine falsche Sicherheit haben. Verflucht ist der, der das Herrn Werk lässig tut. Und wenn er auch sagt, ich bin ein Christ, ein wiedergeborener Christ. Ein wiedergeborener Christ sollte nicht so sein. Wir sind in einer Wolke von Menschen, die Zeugen Gottes sind, vom höchsten Grad, die Besten. Und wir sollen würdig sein, in dieser Gesellschaft unser Leben zu verbringen. In der Bibel steht ein Wort, dass Gott an alle Gewalten, sogar die himmlischen, die Größe seiner Gnade an uns und durch uns offenbaren will. Es besteht die Möglichkeit, dass die himmlische Schar, dass ihre Augen auf uns gerichtet sind. Ganz gewiss, Gottes Augen sind auf uns gerichtet. Und vielleicht nicht nur seine, vielleicht sogar diese Wolke. Und wehe uns, beschämt werden wir eines Tages vor Gott erscheinen müssen, wenn sie nicht die Herrlichkeit und die Größe der Gnade Gottes in unserem Leben gesehen haben. Darum lasset uns ablegen die Sünde, die uns immer wieder anklebt, weil die beraubt uns vom Segen Gottes. Die macht uns unwürdig, um in dieser Wolke zu sein. Und dadurch kommen wir geistlich nicht weiter. Aber bevor ich zum nächsten Punkt gehe, es gibt ein kleiner Prozentsatz der Christen, die geistlich in einem Wirrwarr sind. In einem geistlichen Tohuwabohu, ein Durcheinander. Da sagt der Mensch, je mehr Sünden ich bekenne, desto mehr Sünden kommen mir in den Sinn. Und der Mensch bekennt seine Sünden, dann wird gebetet und während gebetet wird, dann kommt der Teufel schon wieder und flüstert ihn ins Ohr, diese Sünden sind nicht vergeben. Sehen Sie, es gibt solche, die verkrampft sind und dadurch geistlich krank werden. Aber es sollte nicht so sein. Wenn Sünde in Ihrem Leben ist und in Ihrem Herzen, dann bekennen Sie die Sünde ganz frei und sagen, diese Sünde ist in meinem Leben. Ich bitte Gott, dass Gott mein Herz reinigt. Meine Gedankenwelt ist schmutzig. Ich habe die schlimmsten Gedanken. Ich brauche nur einen Mann ansehen oder einen Baum, dann kommen die verrückten Gedanken schon wieder in meinem Sinn. Nun sehen Sie, und man sagt, ich bekenne das über und über und bekomme keine Freiheit, es klebt mich immer an. Da ist die Möglichkeit, dass Sie nicht bis an den Kern der Sache gekommen sind. Bekennen Sie, gedenken Sie, wo Sie gefallen sind. Und bis zur Wurzel kommen und alles bereinigen. Aber wenn Sie das gemacht haben, denken Sie daran, dass der Teufel kommen wird und Sie versuchen. Und er versucht uns mit dem, womit wir gesündigt haben vor dem. Und wenn die feurigen Pfeile des Satans kommen, nehmen Sie den Schild des Glaubens, die Waffenrüstung und widerstehen Sie den Satan. Ich traf mal einen Menschen, der sagte, ich habe jahrelang meine Sünden bekannt, bin zum Kreuz gekommen, hat mir nichts geholfen, ich werfe es über Bord. Immer wieder falle ich. Ich sagte, ja, du dumme Mann, du gehst in den Krieg ohne die Waffenrüstung. Du gehst in den Krieg ohne ein Schild. Du gehst in den Krieg ohne eine Waffe. Dann kann man verstehen, dass du vom Satan zerstückt und zerfleischt wird. Es heißt, den Satan widerstehen. Wenn ich mit meiner Sünde zum Kreuz gekommen bin und Gott mir vergeben hat, dann ist Christus mein Leben. Wenn Christus Wirklichkeit ist, ich ihm die Herzenstür geöffnet habe und er hineingekommen ist, dann ist Christus mein Leben. Wenn es nicht Christus ist, dann distanziere ich mich von diesem. Ich trenne mich von diesem. Ich entsage dieses und sage, nein, damit habe ich nichts zu tun, das ist mir fremd. Christus ist mein Leben. Dies ist nicht Christus. Und werfe das über den Haufen und widerstehe den Teufel. Sehen Sie, Sie müssen endlich sich bekommen in Ihrem Leben. Sie können nicht sich das leisten, dass Sie immer ein Besiegter sind. Die Sünde darf Sie nicht wieder immer ankleben. Nehmen Sie den Schild des Glaubens. Im Glauben erfassen Sie die Tatsache, der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Und dann nehmen Sie das Schild des Glaubens, Christus ist mein Leben. Und wenn etwas an mich herankommt, frage ich nur, ist das Christus oder nicht? Wenn es nicht Christus ist, damit habe ich nichts zu tun. Ich entsage diesen und sage, ich kenne dich nicht, ich verleugne die Welt. Und wenn der Teufel sagt, du bist nicht frei, schau die Sünde, dann verleugnen sie die Welt und den Teufel. Als Petrus Jesus verleugnete, sagte das Mädchen, du bist auch einer von denen. Er sagte, ich kenne ihn nicht. Nach einer Weile, du bist auch einer von denen. Nein, ich bin es nicht. Ich kenne ihn nicht. Sehen Sie, was es bedeutet, jemanden zu verleugnen? Und wenn der Satan kommt mit der Welt, mit der Sünde, verleuchten Sie alles ungöttliche Wesen und sagen, damit habe ich nichts zu tun, das kenne ich nicht, Christus ist mein Leben. Und wenn der Teufel anklopft an die Tür, dann darf ich nicht die Tür öffnen. Und dann stellte sich vor, ich bin noch immer da. Dachtest du, ich bin weg? Ich bin noch immer hier. Du bist noch nicht frei. Ach Teufel, ja, du hast wohl recht. Komm dann herein. Dann essen wir noch ein Schwarzwalder Kuchen und trinken eine Tasse Kaffee und dann sitzen Sie in den alten Brei wieder. Sind wieder genau in der alten Suppe. Dann gehen Sie nicht zur Tür, sondern sagen, Herr Jesus, der Teufel klopft, geh du bitte zur Tür. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Legen Sie die Sünde ab. Und widerstehen Sie den Teufel, dass Sie endlich weiterkommen in Ihrem geistlichen Leben. Und nicht stets und ständig die Sünde unterliegen. Und dann heißt es, leget ab die Sünde, die uns immer anklebt und träge macht. Dass unser Leben ein brennend Leben ist für Gott. dass sie andere Menschen gewinnen können, dass ihr Leben ein Zeugnis ist. Es könnte so sein, wenn Gott es führt, dass wir einmal wieder, so Gott will und wir leben hier in Pern, wieder eine Versammlung haben, dass dieser Raum zu klein ist. Sie brauchten ja nur einen Menschen zu gewinnen. Dann wäre dieser Raum schon zu klein, wenn jeder einen gewinnen könnte. Und Sie können doch 2, 3, 5 oder 10 Menschen gewinnen. Ich weiß von Menschen, die Scharen gewinnen. Warum nicht Sie? Unser Leben soll ja von Bedeutung sein für das Reich Gottes. Da soll es kein Stillstand, soll vorangehen. Sie können doch Ihren Mann gewinnen. Es ist die leichteste Sache, dass eine Frau ihren Mann gewinnt. Sie können doch Ihre Kinder gewinnen. Und wenn die nicht wollen, gibt es andere Kinder, die wollen und die fragen. Lasst uns zu den Rechten gehen und unsere Zeit nicht vergeuden mit den Verkehrten. Aber wenn Gott Sie irgendwo hingestellt hat, seien Sie treu da. Legen Sie die Sünde ab, die Sie im Mann klebt. Haben Sie ein brennend Herz für Jesus, dann werden Sie auch ein Zeugen Christi sein, dort, in Ihrem Haus, in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Dorf, in Ihrer Stadt, in Ihrer Arbeit. Und lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Manche sagen, es ist so schwer. Vielleicht kennen manche die Geschichte von einem indischen Stammeskönig vor vielen Jahren. Der hatte einen Sohn. Und der Sohn sollte Thronfolge sein. Aber dieser Sohn, das war ein Gaune, das war ein Junge, der nicht tauchte. Der lief jedes Mädchen nach. Der konnte nicht an eine Bar vorbeigehen. Der konnte nicht an ein Hurenhaus vorbeigehen. Wenn Drogensüchtige da waren, das war ihm zu stark. Wenn jemand rauchte, musste auch rauchen. Und wurde mitgerissen von der Welt. Und er war des Vaters Sorge. Der Vater war in Not, in Pein. Schlaflose Nächte hat dieser Vater verbracht. Seines Sohnes wegen. Wenn Kinder doch nur erkennen könnten, wie sie das Herz der Väter, der Eltern Kummer machen und zerbrechen und ins Grab bringen dadurch. Die Bibel sagt, ihre Vater und Mutter, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Manch Unglück trifft ein, manche Jugendliche stirbt. Warum? Als Gericht Gottes. Weil er Vater und Mutter nicht geirrt hat. Das bedeutet nicht, dass es in jedem Fall so ist. Aber es gibt kein Mittel, das so gut ist für einen Jugendlichen, Vater und Mutter zu irren, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und wenn man das nicht tut, bringt es Katastrophe in diese Welt. Die Bibel sagt, Eltern Segen, baut Kinderhäuser. Aber es kommt immer zu, die Einsicht kommt zu spät, wenn der Mensch in der Not ist. Und dann kann man das Leben nicht wieder überleben, wenn man doch nur gleich hellhörig sein würde und ein scharfes Ohr hätte, um zu hören. Der Vater wusste nicht, was zu machen. Er hat den Sohn geprügelt. Er hat ihn oft geschlagen. Er hat ihn in seinem Zimmer eingesperrt. Tagelang. Der Vater hat mit Liebe und mit Hiebe versucht. Der war freundlich. Und dann auch im Hade. Streng. Aber alles half nichts. Und schließlich sagte der Vater, ja, dieser Sohn taucht nicht. Ich muss bald abtreten, der Sohn, der soll König werden, aber er kann doch nicht als Trunkenbold, als ein Drogensüchtiger und Hure. Er ist ja untreu. Der verließ das Haus und kam nicht zurück. Man wusste nicht, wo er schläft. Tagelang würde der verschwunden sein. Kam er nach einigen Tagen zurück. Keiner wusste, wo er war. Und der Vater sagte sich, so kann es nicht weitergehen. Und eines Tages sagte der Vater, entweder oder. Jetzt muss Schluss gemacht werden. Entweder er bekehrt sich, er wird ein neuer Mensch, Reform kommt in sein Leben, oder er muss beseitigt werden. Und dann rief der Vater zwei seine Generäle und sagt, ich will, dass ihr eure Schwerter holt. Und dann rief er seinen Sohn. Und als die drei dort waren, diese seine zwei Generäle, der Sohn und er, brachte der Vater eine wunderschöne Muschel, wie es wenige gibt in dieser Welt. Und das kostbarste Öl, das teuerste Öl. Und er gab den Sohn diese Muschel in seine Hand und sagte, Sohn, nun halte diese Muschel. Der Vater, der Sohn, der hielt sie mit beiden Händen. Dann nahm der König dieses kostbarste Öl und goss es in diese Muschel hinein, sodass die Muschel ganz gefüllt war mit diesem Öl. Und dann sagt der Sohn, jetzt will ich, dass du durch die ganze Stadt gehst. Und sagte, geh durch die Straße. Und das war die Straße, wo die Drogensüchtigen waren. Dann gehst du links in die Straße entlang. Das war, wo das Hurenhaus war. Dann gehst du, zweigst du wieder rechts und führte diesen Sohn an all diese Sündenhäuser vorbei und gehst ganz durch die Stadt und kommst wieder zurück. Und dann sagt er zu den zwei Generälen, ich will, dass eine links von ihm geht, der andere rechts mit einem bloßen Schwert. Und sagte, befahl diesen Generälen, wenn ein Tropfen von diesem kostbaren Öl auf den Boden fällt, schlagt ihn den Kopf ab, köpft ihn, nimmt das Schwert und sticht ihm durchs Herz, tötet ihn, keine Gnade. Und er sagt, ich warte hier, bis der Sohn zurückkommt, oder dass er umgebracht wird. Und der Vater saß und der Sohn ging. Der Sohn tat alles, was er nur konnte, das zu verhüten, dass ein Tropfen von diesem kostbaren Öl auf den Boden fiel. Nach einigen Stunden kamen die zwei Männer mit diesem Mann und er ging. Und als er dort war, da sagte es, kein Tropfen auf den Boden gefallen. Die zwei Männer sagten, nein, zur Linken und zur Rechten. Dann nahm der Vater die Muschel und das Öl und tat es zur Seite. Dann sagte, Sohn, sag mir, war es schwer für dich, um durch die Drogensüchtigen zu gehen? War es eine Versuchung für dich? Er sagte, Vater, gar nicht. Sagt, wieso? Du konntest ja nie dadurch kommen. Dafür hatte ich keine Zeit. Meine Augen waren auf dieses kostbare Öl gerichtet. Ich konnte nicht nach rechts oder links schauen. Und bei den Hurenhäusern, Vater, ich bin stracks vorbei da durchgegangen. Es war keine Versuchung. Sein Blick war nur auf dieses Öl gerichtet. Und unser Text sagt, lasst uns aufsehen auf Jesum, unseren Blick nur auf ihn gerichtet halten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und mit Geduld diesen Wettkampf laufen, den Blick nur auf Jesus. Wissen Sie, warum einige Frauen, verheiratete Frauen, einige Witwen, einige Jugendlichen versagen? Sie nehmen den Blick von Jesus und schauen auf andere Sachen. Und das ist der Untergang. Als Petrus aufs Meer ging, solange er den Blick auf Jesus hielt, konnte er aufs Meer wandeln. Aber als er den Blick auf den Wind, auf die Welle, aufs Wasser, da sank er. Lieben Freunde, möge das eine Lektion sein. Sie sagen uns, dass die Lektion diesen Sohn des Königs geholfen hat. Das war ihm eine Lehre. Und dann hat der Vater gesagt, Sohn, so lebe du. Du sollst König werden. Du sollst mein Thronfolger sein. Du sollst dieses Volk regieren. Aber das kannst du nicht, wenn du deinen Blick nicht aufs Ziel hältst. Haben wir ein Ziel, lieben Freunde? Gibt es ein größeres Ziel als Jesus Christus? Der Herr, der auf eine Wolke kommen wird. Wir sind umgeben von dieser Wolke. Er steht auf dieser Wolke. Er ist der Herr unseres Lebens. Er führt das Regiment. Er ist der Gott unseres Lebens. Lasst uns mit Thomas sagen, mein Herr und mein Gott. Und lasst uns keine anderen Götter dienen. Nichts anderes anbeten und unsere Knie vor nichts anderes beugen als ihn allein. Dieweil wir solch eine Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alle Sünde, die uns immer wieder anklebt und träge macht. Und aufsehen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollende. Lasst uns unseren Blick nicht von ihm nehmen, die Ewigkeit vor unseren Augen haben. Den Herrn, den lebendigen Gott, Jesus, der lebt. Dann wird es uns gelingen, sonst nicht. Lasst uns beten. Herr, gehe wiederum durch unsere Reihen. Prüfe einen jeden unter uns. Prüfe und erkenne unsere Herzen. Gibt es wohl einen unter uns, wo die Sünde ihn immer wieder anklebt? Lass diese Stunde und diesen Tag dazu dienen, dass er die Sünde ablegt. Herr, lass dieser Tag ein unvergesslicher Tag sein, dieser Abend in Bern, wo er die Sünde, die ihn immer wieder plagt, ablegt. Und alles, was ihn oder was sie träge macht, von sich wirft, dass wir ein brennendes Herz haben für Gott und nicht unter dem Fluch Gottes stehen, weil wir lässig geworden sind. Mit unserem Blick weg von Menschen, von Geschehnissen, sei es Vater, Mutter, Mann, Frau, Kind, gerichtet auf Jesum Christum allein, dass wir auf ihn schauen unverrückt. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dass wir diese Wolke, in der wir uns befinden, dieser Gesellschaft keine Unehre bringen und nicht unwürdig sind, sondern dass es uns durch Jesum Christum gelingen möge, für Zeit und Ewigkeit. Amen.